Zum ersten Mal im Fernsehen. Ob Der Winter, der ein Sommer war, ein Erfolg werden würde, stand noch in den Sternen. Aber die Chancen standen nicht schlecht. Die Weihnachtsdreiteiler von Fritz Umgelte hatten inzwischen schon Tradition. Und so waren uns zumindest das Interesse des Publikums und die Aufmerksamkeit der Presse sicher. Matthias Habich als Friedrich von der Tränk und Christian Quadflick als Moritz August Benjowski wurde 1973 bzw. 1974 zum Star und waren fortan einem großen Publikum ein Begriff. Der Begriff Star war damals noch eine Auszeichnung, während er heute zu einem albernen Etikett verkommen ist. Endlich war es soweit. Alle Fernsehzeitungen kündigten groß den diesjährigen Dreiteiler an. Ich hatte ein paar Bekannte und Freunde eingeladen und alle saßen wir nun gemeinsam mit meiner Mutter, meiner Agentin Frau Dietrich und natürlich mit meiner Frau in unserem Wohnzimmer vor dem damals noch recht kleinen Fernseher. Am aufgeregtesten war meine Mutter. Mit ein paar Schnäpschen zu viel versuchte sie, sich zu beruhigen, mit dem Ergebnis, dass sie von dem Auftritt ihres Sohnes, auf den sie so stolz war, nicht mehr allzu viel mitbekam. Statt Verständnis zu haben, war ich stocksauer. Das trübte natürlich meine Vorfreude, denn gerade meiner Mutter hatte ich so sehr gewünscht, dass sie diesen besonderen Abend mit klarem Kopf hätte genießen können. Seit meiner Kindheit hatte sie mich unterstützt, sich über jeden Erfolg mit mir gemeinsam gefreut, bei Misserfolgen mich getröstet und war bei fast allen Premieren mit dabei gewesen. Die smarte Ansagerin kündigte den Film an, und als der Vorspann lief, war auch ich nah daran, meine Aufregung mit Alkohol zu bekämpfen, hielt mich aber tapfer zurück. Es ist ein überaus seltsames Gefühl, im bequemen Sessel sitzend, sich selbst beim Spielen zuzuschauen. Das Theater verlangt eine körperliche Präsenz, sich selbst, und sei es nur geistig, zu beobachten und sein Spiel womöglich innerlich zu kommentieren, verdirbt jede Glaubwürdigkeit und Authentizität. Jetzt also saß ich vornübergebeugt in meinem Sessel und verfolgte angespannt und kritisch mein Tun auf der Mattscheibe. Kommt das, was ich wollte, auch rüber? Wenn nicht ganz, warum nicht? Was habe ich falsch gemacht? Oder liegt es vielleicht am Schnitt oder an der filmischen Einstellung? Großaufnahmen schmeicheln uns Schauspielern immer. Aber nicht immer sind sie gut und sinnvoll. Von Horst Frank wusste ich, dass die großen Kollegen in Amerika sich die Anzahl von Großaufnahmen im Vertrag begrenzen lassen. Darauf habe ich später immer wieder Bezug genommen, wenn Kameraleute scherzhaft für eine weitere Großaufnahme Geld verlangten. Umgekehrt wird ein Schuh draus, habe ich dann gekontert. Auf die Handlung konnte ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Zu sehr achtete ich auf jedes Detail und freute mich über Gelungenes oder ärgerte mich über das Gegenteil. Immer wieder schielte ich zum Publikum und wollte sehen, wie sie reagieren. Besondere Aufmerksamkeit bekam eine Agentin, von der ich aus manch leidvoller Erfahrung wusste, wie unbarmherzig kritisch sie sein konnte. Aber sie war sehr entspannt und blickte ziemlich wohlwollend auf den Bildschirm. Dafür ärgerte ich mich über meine Besucher, die sich lautstark über Salzstangen und Knabbergebäck hermachten und vieles von dem, was sie sahen, kommentierten. Bis zum heutigen Tag sehe ich mir Filme, in denen ich mitspiele, am liebsten im kleinsten vertrauten Kreis an. Und immer noch kann ich mich nicht entspannt genießen, sondern suche kritisch nach Fehlern, die ich gemacht habe, auch wenn ich weiß, dass sich, anders als im Theater, nichts mehr ändern lässt. Ein Straßenfeger. Heutzutage ist die Einschaltquote die Messlatte, die über Erfolg oder Misserfolg einer Produktion entscheidet. Wenn damals eine Sendung besonders erfolgreich war, sprach man von einem Straßenfeger. Bei den beliebten Samstagabend-Shows wie »Einer wird gewinnen« mit Hans-Joachim Kuhlenkampf oder der »Peter-Alexander-Show« versammelten sich regelmäßig mehr als 3/4 aller Zuschauer vor den Mattscheiben. Es gab allerdings nur 2 Fernsehsender, das ZDF und die ARD. Da waren die Straßen dann tatsächlich wie leergefegt. Aber auch Fernsehfilme schafften es gelegentlich, so viele Menschen zu begeistern. Ein Beispiel dafür war der Durbridge-Krimi »Melissa« mit Ruth Maria Kubitschek. Den gleichen Effekt hatte natürlich auch die Ausstrahlung bedeutender Fußballspiele. Mit Der Winter, der ein Sommer war, war es wieder einmal soweit. Auch dieser Dreiteiler schaffte es, die Straßen zu leeren und wurde so zu einem Straßenfeger. Die Menschen waren begeistert und die Presse war voll des Lobes. Mein Konterfei prangte auf vielen Titelseiten der Boulevardzeitungen. Viele schrieben »A star was born« und alle überschütteten mich mit Komplimenten. Es dauerte nicht lange und Säcke von Autogrammpost trafen ein. Interviewanfragen waren so häufig, dass ich sie gar nicht alle wahrnehmen konnte. Es glich einem Tsunami, der über mich hinwegrollte und mein Leben und das meiner Familie auf den Kopf stellte und letztlich auch zum Scheitern der Ehe führte. Alles hat zwei Seiten. Es war eine komplett andere Welt, in die ich da hinein katapultiert worden war. Bei aller Euphorie über den Erfolg fühlte ich mich manchmal wie aus dem Nest geworfen. Berühmt zu sein, war nie das Ziel gewesen bei meinem Wunsch, Schauspieler zu werden. Ich wollte spielen, und zwar an Theatern, an großen Theatern, und da anerkannt sein. Plötzlich im Fokus der halben Nation zu stehen, die sich für weit mehr als nur für meine schauspielerische Leistung interessierte, erschreckte mich. Dass ich für all das auch einen Preis würde zahlen müssen, ahnte ich. Aber wäre es nicht undankbar gewesen, dieses Geschenk des Schicksals zurückzuweisen? Sollte ich also wirklich die feste Bindung an ein Theater durchtrennen und mich auf den freien, aber absolut unsicheren Markt als freiberuflicher Schauspieler begeben? Wenn ja, wohin? Nach Hamburg? Nach Berlin? Oder vielleicht nach München? Ein Angebot von Professor Dietrich Hauck, einem damals renommierten Regisseur, trudelte ein. Er wollte einen Alten mit Siegfried Lowitz in München drehen und würde mich gerne in einer Hauptrolle dabei haben. Das war das Zünglein an der Waage, also München. Gerade erst aus Augsburg nach Bonn gezogen, hieß es wieder, alles einzupacken und den nächsten Umzug zu organisieren. Ohne viel darüber nachzudenken, bürdete ich diesen Stress meiner Familie auf. Mein Sohn hatte die ersten zarten Freundschaften im Kindergarten geschlossen, meine Frau auch so langsam ihre Fühler ausgestreckt, vorbei, auf ein neues. Erst viel später wurde mir klar, was ich meiner kleinen Familie da zugemutet habe und in der Folge weiter zumuten würde. In München. Die Suche nach einer Wohnung in München war schon damals ein reines Hindernisrennen. Für jemanden wie mich, ohne festen Vertrag und ohne sonstige Sicherheiten, war es schier hoffnungslos. Natürlich wurde ich erkannt. »Ach, Sie sind doch... Welche Ehre, Sie kennenzulernen. Und Sie wollen tatsächlich diese Wohnung haben? Mit Vergnügen.« »Ach, Sie sind freiberuflich, also ohne festes Einkommen. Aber Sie haben doch bestimmt Sicherheiten.« »Ach so, haben Sie nicht. Ja dann, es tut mir leid.« Ich kannte sie schon auswendig, diese beschämenden Dialoge. Sie erinnerten mich an die alte große Dame des deutschen Theaters, Elisabeth Flickenschild, die sich einen Hof im alten Land bei Hamburg mieten wollte. Sie war sich mit dem Eigentümer schon einig, da fragte er sie, reine Formsache, nach ihrem Beruf. Etwas pikiert sagte sie mit ihrer unnachahmlichen, etwas rauchigen Stimme, »Ich bin Schauspielerin«, betretene Pause. Dann, »Das tut mir ja nun leid.« »Aber an Kaspers vermieten wir nicht.« Der Kaspar Solbach hatte dann aber doch Glück. Er fand und bekam eine Wohnung in einem Haus, in dem der Besitzer selbst auch wohnte. Anfangs stolz und sich mit mir brüstend, gewöhnte er sich bald an diese Ehre und hatte immer irgendwas zu kontrollieren und zu meckern. Bald schon machte ich mich erneut auf die Suche nach einer angenehmen Bleibe, die ich überraschenderweise auch tatsächlich fand. Den Alten hatte ich abgedreht. Wir steckten mitten im Umzugschaos, da rief mich Fritz Umgelter nach Berlin. Er wollte mit seiner Familie einen Krimi drehen. Vorhang auf, wir spielen Mord. München, Berlin und zurück. Meine Familie wollte ich auch um mich haben. Die Produktion besorgte mir eine Wohnung, sonst hätte sie mir ein Hotelzimmer mieten müssen. Und wieder musste sich meine Frau mit meinem Sohn in einer neuen Umgebung zurechtfinden. Ich glaubte damals, das wäre das Beste für uns drei, bin aber heute nicht sicher, ob es das auch wirklich gewesen ist. Denn Zeit, gemeinsam etwas zu unternehmen, hatten wir nicht. Jeden Tag war ich von früh um 6 im Studio und kam voller Eindrücke, aber auch erschöpft, erst spät abends wieder heim. Eine gewisse Gereiztheit hätte ich vielleicht bei meiner Frau bemerken können, aber meine Antennen waren voll auf die Arbeit gerichtet. Die Dreharbeiten dauerten ungefähr 5 Wochen und schon ging es zurück nach München. Und wieder hatte ich keine Zeit, mich um meine Familie zu kümmern. Das Leben eines freiberuflichen Schauspielers ist nicht einfach und voller Unsicherheiten. Kein Vertrag, kein Geld. Ohne Vertrag zahlt man die vollen Kranken- und Sozialversicherungsbeiträge selbst. Von bezahltem Urlaub kann man nur träumen. Nie weiß man, wann kommt der nächste Vertrag und kommt er überhaupt. Alle Kosten aber laufen unbarmherzig weiter und immer die bange Frage, wie lange reicht das Geld auf dem Konto noch? Auch wenn die Presse nach Winter, Sommer gejubelt hat und ich zahlreiche Angebote bekam, war das keine Gewähr dafür, dass der Erfolg mir treu bleiben würde. So manche Nachtstunde verbrachte ich grübelnd. Die Verantwortung, nicht zuletzt auch für meine Familie, lag schwer auf meiner Brust. Beruflich hätte ich aber keinen Grund zum Grübeln gehabt. Es ging immer weiter. Die Konsequenzen für mein Privatleben allerdings sollten nicht mehr lange auf sich warten lassen. Was mich in Schweden erwarten sollte. Kaum zurück in München bekam ich das Angebot, mit Bo Widerberg, neben Ingmar Bergman, dem bekanntesten schwedischen Regisseur, einen Spielfilm fürs Kino zu drehen. Eine Verfilmung des Romans »Victoria« von Knut Hamsun. Keine Frage, das konnte und wollte ich nicht ausschlagen, auch wenn ich dafür meine Familie diesmal allein in München zurücklassen musste. In Norrköping wohnte das gesamte Ensemble zusammen in einer großen Villa an einem traumhaft gelegenen See. Schweden wie aus dem Bilderbuch. Christiane Hörbiger, Stefan Schwarz, Harry Mayen und ich fühlten uns anfangs etwas unbehaglich, so unglaublich locker waren alle im Umgang miteinander. Auch das war typisch schwedisch, aber bald schon waren wir voll integriert. Typisch war auch die Verpflegung. Natürlich Knäckebrot in allen Varianten. Zum Frühstück schon eingelegter Hering und Kaviar aus Tuben. Köttbulla, kleine Hackbällchen mit Preiselbeeren, Lachs oder auch Elch zum Mittag- oder Abendessen. Nach Drehschluss gab es regelmäßig Partys und nicht selten endeten die in totalem Chaos. Trotzdem waren alle am nächsten Morgen wieder fit. Wir Deutsche waren da zurückhaltender, bis auf Harry Mayen. Harry Mayen war ein beliebter Regisseur und Schauspieler an Berliner Boulevardtheatern. Zu einiger Berühmtheit brachte er es, als er Romy Schneider nach Berlin holte und dann auch heiratete. Die Trennung setzte ihm so sehr zu, dass er anfing, mehr zu trinken, als ihm gut tat. Auch mich verband etwas mit Romy Schneider. Und das kam so. Als meine Mutter nach ihrer Scheidung mit mir nach Salzburg zog, fand sie eine Stelle als Tanzlehrerin im Internat Schloss Goldenstein. Hier war Romy Schülerin und litt sehr unter dem strengen Regiment der Ordensschwestern, die keinerlei Verständnis für ihre Ambitionen, Schauspielerin zu werden, hatten. So wurde meine Mutter eine Art Kummerkasten für sie und machte ihr Mut, sich nicht alles gefallen zu lassen. Mich nahm sie öfters mit zum Unterricht und mir wurde erzählt, dass Romy ganz vernarrt in mich gewesen sei und mich gedrückt und abgebusselt habe. Kein Wunder also, dass ich mich Romy Schneider immer schon sehr verbunden fühlte. Zurück zu Harry Mayen. Die Trinkgelage hatten eine verheerende Wirkung auf ihn. Im Gegensatz zu den Schweden war er keineswegs fit und hatte riesige Probleme zu drehen. Schließlich brachte man ihn getrennt von uns unter und stellte ihm einen Aufpasser zur Seite, der darauf zu achten hatte, dass Mayen keinen Alkohol trank. Natürlich fand Harry Mittel und Wege, an seinen Stoff zu kommen, und war so immer weniger in der Lage, seine Rolle zu spielen. Die Produktion hatte keine andere Wahl, als ihn umzubesetzen und nach Berlin zurückzuschicken. Alle Szenen mit ihm mussten neu gedreht werden. Nur ein Problem für Bo Widerberg, eine Katastrophe dagegen für Harry Mayen. Er erhängte sich in seiner Berliner Wohnung. Wir waren alle geschockt und fragten uns, was wir hätten besser machen müssen. Eine Antwort fanden wir nicht. Mir wurde klar, Erfolg und Misserfolg, Glanz und Elend liegen ganz dicht beieinander in unserem Beruf. Ich nahm mir vor, das nie zu vergessen und immer gut auf mich aufzupassen. Dazu gab es während der Dreharbeiten auch reichlich Gelegenheit. Der etwas verknöcherte und staubtrockene Bo Widerberg benutzte uns Schauspieler wie Schachfiguren bei seiner Arbeit. Emotionen zeigte er so gut wie keine. Es gab weder Lob noch Kritik. Er sagte, was er wollte, und wenn ihm was nicht gefiel, hieß es »Let's do it again«, ohne zu erklären, woran es lag. Ich war lange noch nicht so gefestigt, wie ich es hätte sein müssen, um nicht immer wieder aufs Neue irritiert zu sein und an mir zu zweifeln. Wie sehr fühlte ich mich im Gegensatz dazu bei Fritz Umgelter oder auch bei Professor Haug aufgehoben, respektiert und anerkannt.